In der heutigen Episode begrüße ich den Patrick Stadelmann, Senior Technical Project Manager bei Scale Media. Nach dem Start im Berufsfeld in der Schweiz ist er vor 4 Jahren in die USA ausgewandert und hat dort seine Karriere fortgesetzt. Privat ist er ein grosser Star Wars-Fan, und zwar so gross, dass die beiden Charaktere, C-3PO und R2-D2, sogar auf seine Hochzeitstorte geschafft haben. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, bist du da.
Merci, Ari. Freut mich, dass ich da bin.
Ja, ich habe ja in kurzen Sätzen umrissen, wer du bist. Hast du da noch Ergänzungen zu dir?
Ja, was soll man auch da noch sagen? Ja, angefangen als Webentwickler im kleinen Büro bei den Webworker damals, wo wir zusammen gearbeitet haben, wo du als Projektleiter zugekommen bist. Und seither, ja, mich entfernt von der Entwickler-Laufbahn, mir in eine Management-Rolle gegangen und seither ja Projektleiter, Projektmanager und ja, es ist definitiv eine interessante Zeit gehabt seit 2008, als ich angefangen habe damals bei der Webworker Company. Ja.
Und eben natürlich noch, dass du ausgewandert bist, das ist natürlich auch nicht ein kleiner Schritt, oder?
Ja, kleines Detail.
Etwas würde mich noch wundern bei den Charakteren von Star Wars. Ich glaube, du weißt, dass ich nicht der grösste Star Wars-Fan bin. Ich weiss nicht, ob ich mich dort in die Nessel gesetzt habe, dass ich sie falsch ausgesprochen habe.
Nein, alles gut.
Das bin ich ja froh. Du hast schon kurz ein paar Sachen angesprochen. Wir kumpeln nachher die Details von den Stationen. Aber wir fangen wie mit allen Gästen an, mit 3 so ein bisschen Warm-up-Fragen. Die erste ist, auf welches Tool oder Service könntest du in deinem geschäftlichen Alltag nicht mehr verzichten?
Jira ist definitiv ganz gross dort. Habe ich schon länger brauchen in der momentanen Rolle, aber es hat ein bisschen externe Resistenz dagegen gegeben. Okay. Wir haben hauptsächlich mit Hive gearbeitet jetzt die letzten paar Jahre, aber vor kurzem haben wir einen neuen Head of Engineering bekommen und der hat mir oder weniger gesagt, wir gehen da zu Jira über und nicht einmal den Eigentümer von der Firma kann man da sagen, dass wir das nicht machen. Und habe ich natürlich gut gefunden, weil ich auch schon länger wechseln und jetzt, wo wir endlich auf Jira sind, ist definitiv eines der wichtigsten Tools in meinem Job. Und ja, sonst, ich weiss, niemand will es hören, aber Google Sheets ist immer noch ganz wichtig, auch immer noch. Ja. Niemand will es eingestehen, aber die Welt wird betrieben durch Excel und Google Sheets. Bei uns eher Google Sheets. Ich weiss, viele andere Firmen machen auch Excel. Aber Google Sheets, habe ich das Gefühl, ist schon fast besser inzwischen.
Für was braucht ihr denn das? Also, ich meine, ihr habt wahrscheinlich die ganz Atlassian Suite oder vor allem Jira oder...
Ja, schon vor allem Jira. Ja. Wir sind ursprünglich auf Bitbucket für unsere Repos. Aber inzwischen haben wir auch gewechselt auf GitHub, weil der Support für Repo Size hat uns ein bisschen besser dort. Aber wir sind ursprünglich ja überall auf Atlassian gewesen, aber jetzt momentan ist es ein bisschen verteilt. Und wegen Sheets, ja, für alles Mögliche, vor allem so Projektscope und so. Die detaillierten Sachen sind dort meistens auch in verschiedenen Sheets drin. Aufgabenverteilung und so weiter. Jetzt hoffentlich werden die eventuell ins Jira übergeschoben werden, aber für den Moment ist Sheets immer noch relativ wichtig.
Okay. Ja, spannend, ja. Wir sind ja auch nicht mehr die kleinste Firma. das ist komplett teilt, also sind komplett im Fall auch in der Google-Welt daheim, oder ist das mehr so ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben eigentlich schon immer Google Suite gehabt, schon seitdem ich angefangen habe, und vielleicht ein bisschen Kontext, wo ich zu Scale gekommen bin, im 2017, Ende 2017, sind wir etwa 30 Leute gewesen. Okay. Und jetzt momentan etwas über 200. Ja. Also schon relativ grob gewachsen seither. Ja. Und dementsprechend auch Prozesse und Tools. Aber wir sind eigentlich schon immer auf der Google Suite gewesen. Also haben nie Excel oder Word gehabt, sondern eher Google Docs, Google Sheets schon von Anfang an. Und alles, was so ein bisschen dazugehört. sind durch etwa 3-4 PM-Tools durchgegangen während dieser Zeit. Ja. Ja, was auch immer super ist. Es ist immer ganz interessant, wenn die musst sinken und etwas musst überzügeln. Mhm. Ganz ursprünglich haben wir Jira gehabt, weil der CTO zu dieser Zeit hat unbedingt Jira wollen haben und dann ist der CTO gegangen und der Rest von der Firma hat gefunden, Jira ist nicht so gut, also haben wir müssen wechseln.
Ja, ja.
Bin nie ein Fan davon gewesen, aber ja, da haben wir auch Hive gehabt und Monday auch für ein Zeitchen.
Ja. Manchmal ist es gut, auch gewisse Sachen auszuprobieren, um zu merken, dass der erste Impuls vielleicht trotzdem richtig ist.
Ja, das ist schon so.
Braucht zwar viel Zeit und Nerven, aber ja.
Ja.
Ja, ich hoffe, es bleibt.
Was ich den anderen, anderen Projektleitern und vor allem an den anderen Departments immer ein bisschen was anrechne, ist, Jira ist nicht so einfach zu verstehen. Und es ist eine super Lösung für Entwickler und für Designer, aber für alle anderen ist man kann es immer noch arbeiten für andere Departments, zum Beispiel Copywriters, Marketing und so weiter, aber es ist nicht optimal für die. Und darum kann ich sie von dem her auch verstehen. Und es ist immer schwierig, wenn eine Firma mehrere Software untereinander braucht, wenn es Projekte hat, wo alle die Departements involviert. Von dem her, ja. Kann ich es auch verstehen, aber jetzt bin ich froh, dass wir gleich Druck auf Jira gewechselt sind.
Ja. Ja, sie geben sich ja auch immer mehr Mühe, das für andere, sage jetzt mal, Berufsgattungen ein bisschen aufzutun mit irgendwelchen Templates, wo es irgendwie schon ein bisschen eine Guideline geben. Sie sind meistens ja nicht eins zu eins out of the box brauchbar, aber sie geben sich immerhin Mühe und wissen, glaube ich, um ihr Problem aktuell noch.
Ja, was sie könnten ein bisschen besser machen, ist der Support, bevor es eigentlich mit ihnen effektiv gehst, weil momentan haben wir so ein kleines Problem gehabt, dass ja, wir haben nur etwa 10, 15 Sitze gehabt oder etwa 20 Sitze, weil wir nur für das Engineering-Team Jira haben wollen einrichten. Aber Premium-Support gibt es, glaube ich, erst ab etwa 50 Sitze oder so. Ja. Und haben wir unserem Support-Agent gesagt, ja, wir wollen mit euch gehen, aber wenn wir den Support nicht haben, dann können wir nie zu dem Punkt hinkommen, wo wir eigentlich die ganze Firma onboarden können. Also, was machen wir da?
Ja, es ist eigentlich auf dem Präsentierteller, hey, wir wollen ja wachsen, wir wollen mit euch, geben euch Mühe. Aber genau. Ja, sicher schöne Wahl, finde ich auch ein Tool, das ich auch im Einsatz habe, auch in der kleinsten Firma. Oder halt auch mit Kunden natürlich. Das ist, ich finde es sehr transparent und ich finde es halt mit Confluence im Tandem extrem mächtig dort mit den Dokumentationen, wo man dann halt einfach über Jira kann Sachen abbilden kann.
Ja, das ist der nächste Plan, auf Confluence zu integrieren.
Ja.
Das ist ein Schritt nach dem anderen.
Ja, das ist richtig, ja. Gut, jetzt haben wir schon eine gute Tool-Diskussion schon gehabt. Wir kommen jetzt eigentlich zu der zweiten Frage, zum ein bisschen warm werden. Ich glaube, wir sind schon fast. Aber hast du im Business-Kontext bisher irgendeinen sehr schlechten Tipp bekommen, der dir immer noch im Hinterkopf bleibt?
Muss ich gerade mal ein bisschen überlegen. Ein sehr schlechter Tipp. Ich habe sicher schon ein paar schlechte Tipps bekommen im Verlauf von meiner Karriere, aber vielleicht das ein Tipp, den ich bekommen habe von einem von den ersten Projektmanager, den wir hatten, wo ich immer noch ein Entwickler war, hat so ein bisschen gesagt, ja, sag einfach nicht, wie lange es wirklich braucht.
Zum
etwas entwickeln.
Ja.
Und sagen, sei es 3 Wochen, auch wenn es sich nicht 3 Wochen braucht, weil dann haben wir noch ein bisschen Zeit hinter dran, um etwas anderes zu machen.
Ja.
Ich verstehe, warum er mir das gesagt hat, aber im Nachhinein ist es definitiv nicht so die beste Lösung, um das Ganze transparent zu gestalten.
Das finde ich einer der besseren, schlechteren Tipps, die ich da eigentlich als Antwort bekommen habe, weil ich bin zum Glück nie so in so einer Situation richtig gewesen, aber man muss schon sagen, ich habe viel von dem schon gehört und denke, so, das ist schon noch heikel, eben wenn du müsstest einen Puffer einrechnen und dann kommt noch einer Puffer drauf, dann vielleicht das Projekt nicht gewinnst wegen dem, wäre das sehr ärgerlich, aber das ist ein sehr guter Punkt, ja. Und meine letzte Frage ist, hat es ein Thema oder gibt es ein Thema, das dich sehr interessiert, wo du noch nicht dazugekommen bist, im Detail zu recherchieren, vielleicht aus zeitlichen Gründen oder anderen?
Allgemein bin ich sehr interessiert im Prozess und der Scrum-Methodologie und ich habe Scrum-Master-Zertifizierung gemacht vor etwa einem Jahr oder zwei und seither versucht, dass ich mit der Firma ein bisschen einzuarbeiten mit gemixten Ergebnissen. Ein paar Sachen sind ein bisschen besser gegangen als andere. Und ist etwas, was mich sehr fasziniert und ich immer ein bisschen mehr darüber wissen.
Ja.
Auch immer ein bisschen bei so lokalen Scrum-Events, ja, vor Covid jetzt nicht mehr so viele lokale Scrum-Events.
Ja.
Und virtuell ist das eben schon nicht so das Gleiche. Das ist sicher etwas, was mich auch relativ stark interessiert auch und allgemein auch sonst Prozessoptimierung. Das ist schon etwas, wo ich noch ein Entwickler gewesen bin, habe ich mich nicht so wirklich darum gekümmert. Mhm. Aber jetzt, wo ich eher ein bisschen auf der anderen Seite bin, ist definitiv etwas, was mich sehr fasziniert. Mhm. Wie man auch mit so Prozessänderungen wirklich gute Änderungen erbringen kann. Wie Projekte laufen, wie Leute miteinander kommunizieren und so weiter. Ja,
ja sehr schön. Also ist ja auch ein laufender Prozess, wo man muss sagen, eben der perfekte Prozess gibt es wahrscheinlich nicht. Es ist manchmal auch gut, nicht immer alles zu optimieren die ganze Zeit. Oder manchmal muss auch etwas laufen, dass man effizienter wird. Aber dass man es auf dem Radar hat, finde ich etwas vom Wichtigsten, weil sonst hat man sich eigentlich fast aufgegeben, dass man schneller, effizienter oder sich um das Wichtige kümmern. Ja, ja sehr schöner Punkt.
Ja, ja. Und auch noch ein bisschen zu dem. Jetzt habe ich zuerst gerade eines der grössten Projekte in meiner Firma ist der Black Friday. Mhm. Wir machen etwa, weiß auch nicht wie viel Prozent, ich glaube so 15-20% vom Jahresumsatz an diesem Wochenende. Also ist ganz extrem. Du weißt schon jetzt hier in den USA, das ist eine ganz grosse Sache, Black Friday, Cyber Monday.
Ja, ja.
Und es ist auch immer ein riesen Projekt, wo fast die ganze Firma involviert. Marketing steht, der Design ist involviert, Copywriters sind und der Customer Service sowieso. Und immer nach dem grossen Sale haben wir so ein Postmortem, was sie nennen. So ein bisschen, was ist passiert, was könnte besser gehen.
Ja.
Und jedes Jahr wird es besser. Ich hatte schon den vierten Black Friday gehabt.
Ja.
Aber jedes Jahr sind andere Sachen, die man optimieren kann.
Ja.
Und darum sehe ich eigentlich immer so ein bisschen, wenn du nicht den gleichen Fehler zweimal machst, zwei Jahre in einer Reihe, dann ist alles gut, weil du machst nächstes Jahr andere Fehler, und letztes Mal nicht daran gedacht hast.
Ja, das ist, finde ich, sehr wichtig. Und eben, wenn du ja schon vier Jahre dabei bist, ist es wahrscheinlich auch noch wichtig, dass du im dritten Jahr nicht wieder den gleichen Fehler wie im ersten machst. Also, tust du ja wirklich einfach auch stetig steigern und das ist cool.
Ja, ich will nie perfekt sein, aber solange es jedes Jahr ein bisschen besser ist, bin ich zufrieden.
Ja, ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich recht Druck auf dem Kessel, weil wenn man so viel Umsatz macht, darf eigentlich nichts schief gehen.
Auf jeden Fall. Und natürlich geht jedes Jahr etwas schief.
Ja, natürlich.
Bis Tradition ist, ja. Weißt schon, dass einer von den Partnern eines von seinen Zitaten, wo er sagt, ist immer, kommt ins Büro von den Entwicklern, etwas ist falsch am Black Friday und dann läuft er weg und unter dem Bart murmelt so ein bisschen every fucking Black Friday. Und das ist so ein bisschen fast Tradition, das ist fast ein bisschen ein Firmeninterns Meme. Jeder weiss, dass der das immer macht.
Ja, gut. ich würde sagen, wir kumpeln noch einmal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ich würde sagen, so ein bisschen die Ausbildung, die du gemacht hast, du hast als Informatiker gestartet. Mich würde ein bisschen wundern, was du gemacht hast, oder dass die Leute wissen, was du gemacht hast, was dein Background ist, bevor du zu Scale gekommen bist. Willst du irgendwie nicht mal anfangen, was du denkst, was relevant ist? Ich grätsche da einfach ein bisschen rein.
Natürlich, reingrätschen. Bleibt mir bei der Fußballanalogie.
Natürlich.
Ursprünglich die Stiftung gemacht, das Zog, GBZ, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ein paar von deinen Hörern können die Schule auch. Du ja auch,
selber,
Adi. Von dem her. Als Informatiker, Schwerpunkt Applikationsentwicklung. Mhm. Ursprünglich bei einer Firma Final Solution, wo eine Unternehmensberatung war, das erste Jahr war und nachher im zweiten Jahr zu der Webworker gewechselt und ich nachher geblieben bin.
Ja,
und nach der Stifte Schwerpunkt Typo 3 Entwickler und auch so ein bisschen Kundenschulung. Habe eigentlich bei der Webworker viele Schulungen gegeben an unseren Kunden, wo ich ihnen gezeigt habe, wie sie ihr Custom CMS können brauchen können. was mehr oder weniger, dass sie können ihre täglichen Business Needs können erfüllen. Und ja, neben dem auch, ich glaube, ich habe Head of Support auf mein Resümee da, wenn ich das Telefon abgenommen habe.
Genau.
ja, und das war auch noch ein Teil von meiner Arbeit dort.
Ich weiss noch, ein sehr geduldiger Support-Mitarbeiter eigentlich, oder? Weil, ja. darf ich noch rasch reingrätschen, wenn ich noch ein bisschen zurückgehe? Ja. Hast du schon immer gewusst, von der Ausbildung her, dass es in die Informatik muss gehen? Oder hast du da gesagt, ja, ich bin da relativ breit aufgestellt gewesen, hatte auch noch andere Sachen im Blick gehabt, oder?
Ja, so irgendetwas Technisches habe ich immer schon recht gewusst. Habe ein paar Schnupperlehren gemacht, Multimedia-Elektroniker, ja. Das wäre auch noch interessant gewesen, oder Elektroniker generell.
Ja, ja.
Aber Informatiker ist immer so ein bisschen auf der Platte gewesen, auch wegen, ich habe immer so ein bisschen gerne gamet, ja. Wo ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich gefunden, ja, das könnte cool sein, wenn wir so in die Game-Entwicklung gehen. Ja, die Schweiz hat nicht wirklich eine Game-Industrie.
Nein,
heutzutage immer noch mehr als
ja,
damals.
Ja, ein bisschen mehr, ja. Aber, ja. Aber noch nicht gross. Ja.
ja. Und von dem her habe ich dort ein bisschen, bin ich ein bisschen daran vorbeigegangen. Inzwischen game ich auch nicht mehr so viel.
Ja.
Von dem her ist das, glaube ich, nicht allzu schlimm, dass ich daran vorbeigegangen bin. Aber das immerhin hat mich ursprünglich dort reingedrückt. In den ganzen Informatikbereich. Und ja, nachher... in der Stiftung habe ich eigentlich die Webentwicklung entdeckt und habe ich da schon relativ cool gefunden, weil anders als bei traditionellen Sprachen wie C oder etwas in dem Stil, es ist mühsam, wenn man das Ganze durch einen Compiler rechnen muss. Und Websprachen, du hast etwas entwickelt und es ist direkt dort. Es wird direkt in Echtzeit gerendert und alles und das habe ich immer cool gefunden. Und ja, auch ein bisschen auf das spezialisiert und eigentlich immer noch in dem in dem Bereich blubben seither.
Jetzt eben bei den Webworkern, du hast glaube ich angesprochen, wir haben vor allem mit Typo 3 eigentlich gearbeitet, oder? Und du bist eine relativ lange Zeit eigentlich da gewesen, oder? Ich glaube, irgendwie, wenn ich es richtig abgeschrieben habe, irgendwie sind es um die 8 Jahre rum gewesen. Das ist ja eigentlich eine lange Zeit in einem jungen Jahr.
Ja.
Ich glaube, es hat sogar, ich habe das sicher also leider nicht mehr richtig im Kopf und nicht können nachvollziehen, richtig. Hat es noch eine Zeit gegeben, wo du auch im Ausland gewesen bist, aber noch für die Webwork gearbeitet hast? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, das stimmt, ja. Als ich zuerst da in die USA gezogen bin, habe ich eigentlich bei der Webwork weitergearbeitet.
Ja.
Und während der Nachtschicht, das ist auch nicht so optimal gewesen.
Ja,
aber grundsätzlich, ja, habe ich die Möglichkeit bekommen, vom Ali und vom Jörg eigentlich noch weiter zu arbeiten für sie, was ich sehr begrüßt habe, weil es hat doch eine Zeit gedauert, bis ich da eine Position gefunden habe. Weil es ist ein schwieriger Job zu finden, wenn du noch nie vorher einen Job im Land gehabt hast und viele Leute dort trauen im Ausland nicht so wirklich.
Ja.
Alles, was nicht amerikanisch ist, ich weiss nicht so recht, was der kann oder was der nicht kann. Und von dem her, ja, habe ich für etwa, was ist das gewesen, glaube ich, 6 Monate oder so, ich glaube, von den USA aus für die Worker gearbeitet, als ich zuerst übergezogen habe. Ja.
Ja. Ja, spannend. Eben, ich meine, mit der Zeitverschiebung, wir sehen es jetzt nur schon für unsere Aufnahmen, oder? Dass nicht immer einfach ist, jetzt, ja, also, Abend und Morgen oder wie auch immer. Also das ist so ein bisschen, aber du hast meistens dann von denen gearbeitet, wenn die anderen auch rum waren? Oder hast du schon ein bisschen asynchron gearbeitet? Oder?
Ja, doch schon. Ja. Also für etwa halb von meinem Tag. Ja. Ich habe eigentlich immer die Nachmittagsschicht übernommen, mit dem Telefon abnehmen.
Ja.
Von dem her habe ich etwa am, was ist das gewesen, etwa am Morgen um 4 Uhr oder so, Lokalzeit in den USA angefangen, wo etwa am Tag um 2 Uhr war, glaube ich, Schweizer Zeit oder 1. Und dann bis etwa morgen um 10 Uhr gearbeitet, grundsätzlich. 10, 11 Uhr.
Ja, ja.
Und ja, ist eigentlich kein Problem für ein paar Wochen, aber nach ein paar Monaten geht das da schon recht rein. Und es hat auch Zeiten gegeben, wo andere Entwickler in der Ferien waren, wo ich die Nachtschicht übernehmen musste. Also nicht müssen, sondern jemand hat das Telefon müssen nehmen. Und dann habe ich etwa am Abend um 11 Uhr angefangen und etwa bis am Morgen um 9 Uhr gearbeitet. Also wirklich effektiv Nachtschicht und das hat meinen Schlafrhythmus schon ein bisschen rausgerührt.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Das verstehe ich, ja.
Ja.
Ja, nein, das ist doch gut. Eben, du bist dann schon in den USA gewesen, eben, du hast gesagt, am Anfang hat man, ja, ist es nicht ganz einfach. Also ich habe auch eine Kollegin gehabt, die in Australien ein bisschen das hatte. glaube, so ein bisschen Teufelskreis. Ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist mit den Aufenthaltsbewilligungen und Job. Mhm. Und beides beißt sich eigentlich ein bisschen in Schwanz. Das heisst, du brauchst zuerst eine Aufenthaltsbewilligung, also einen Job hast, und du brauchst einen Job also um. Wie war das bei dir gewesen?
Ja, also ich bin ja in die USA da gekommen über ein Visum mit meiner Frau. Mhm. Von dem her ist es nicht wirklich um einen Job umgegangen. Ja. Also meine Aufenthaltsbewilligung hat sich nicht um einen Job gedreht. Ja. Und das hat mir dort auch geholfen. Aber ich habe immerhin gleich müssen, was ist das etwa? Sicher ein halbes Jahr müssen warten, bis ich die Arbeitsbewilligung hatte.
Okay.
Und das war auch eines der Gründe, warum man sich weiterhin für die Webworker gearbeitet hat.
Ja, ja.
Ob das auch wirklich so ganz koscher war in dieser Zeit, weiss ich nicht. Habe ich nicht so recht gefragt. Ist jetzt auch schon in der Vergangenheit. Und,
ist noch nicht verjährt, aber es versteht gar niemand, oder?
Naja, genau, versteht niemand. Von dem her, ja, ist das definitiv ist schon ein bisschen mühsam gewesen. Und auch nachher eben, wenn du Arbeitsbewilligung hast, auch einen Job zu finden nachher.
Ja.
Weil auch die Schweizer Akademik, also mein EFZ, gibt es ja da nicht wirklich.
Genau, ja.
Und das ist so irgendetwas zwischen einem Associates und einem Bachelor.
Ja, ja.
Aber die Leute können das nicht und von dem her haben viele das nicht so recht, dem nicht so recht trauen.
Ja, ja.
Und da habe ich auch angefangen, einfach Bachelor auf mein Resümee zu tun.
Ja.
Und ja, wenn es auch dann nachher nach dem Diplom gefragt hat, hätte ich dann auch nachher mein IFZ gegeben und gehofft, dass sie es nicht übersetzt. Aber ja, ist ja schlussendlich nie zu dem gekommen. Und auch mit Scale, die haben auch nie nach einem Bachelor gefragt. Ich habe dann gesagt, dass ich einen Bachelor habe.
Ja, ja.
Ich habe gesagt, Certificate of Proficiency ist die Übersetzung.
Ja, ja.
Und von dem her ist das schlussendlich gut gegangen, aber vorher war es schon ein bisschen mühsam gewesen.
Ja, das kann man schon vorstellen. Ja. Ja, und eben, dann kommen wir doch gerade zu deiner aktuellen Firma, wo du aber auch schon verschiedene Rollen gehabt hast. Eben, du hast kurz angesprochen, bei Scale hast du als Entwickler angefangen, als Webdeveloper. Mhm. Das war eigentlich so der erste Job gewesen. Wie es zu dem kam, haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Wie war das für dich gewesen? Also, eben, sprachlich, glaube ich, für dich eh nie ein Problem gewesen. Eben, du hast, auch deine Frau ist Amerikanerin, oder? Ihr habt auch. Mhm. Also, aber wie war das gewesen? Ist das eine Umstellung gewesen zu der Schweiz? Also, weißt, merkt man da irgendwelche kulturelle Unterschiede im Arbeitsbereich, in der Arbeitswelt?
Auf jeden Fall. Ja. Das ist definitiv etwas vom Interessanten, was ich da gefunden habe, als ich da hergekommen bin. Kulturell ist die Arbeitskultur definitiv viel offener, wollte ich jetzt sagen. Ich sage jetzt mal, in der Schweiz redest du eigentlich nicht so wirklich über persönliche Sachen mit deinen Arbeitskollegen. Mhm. Das ist da definitiv etwas anders, wo ich etwa zweite Woche war und während der Mittagspause die Arbeitskollegin etwas erzählt hat, dass sie ein schlechtes Date gehabt hat mit ihrem Freund. Letzte Nacht habe ich gefunden, oh, okay, gut, also ich kenne dich jetzt kaum, aber freut mich, dass du da so offen bist mit mir.
Ja.
Und die allgemeine Einstellung dort ist definitiv ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber immerhin habe ich mich jetzt schon daran gewöhnt. Mhm. Und auch im Bereich von der Rolle, ich habe da angefangen als Webentwickler. Mhm. Und damals war der CTO und ein anderer Entwickler. Mhm. Das war ein Entwicklerteam.
Ja.
Und gerade kurz nachher, nachdem wir sich angefangen haben, haben wir einen anderen Entwickler eingestellt und einen weiteren und einen weiteren. Mhm. Und etwa ein Jahr oder ein bisschen weniger als ein Jahr, nachdem wir sich angefangen haben, wir haben jetzt auch einen Projektleiter, eigentlich schon ein halbes Jahr, nachdem wir sich angefangen haben, einen Projektleiter angestellt.
Ja.
Und also ein relativ gutes Verhältnis mit ihm gehabt, aber dann plötzlich eines Tages habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich eine Beförderung angeboten bekommen. Mhm. Und zu ein bisschen Projektleiter sein. Und ich habe mich gefragt, ja, das ist eigentlich das, was der Kern momentan macht. Aber okay, ja, wahrscheinlich braucht er Hilfe.
Ja.
Habe ich das angenommen und am nächsten Montag habe ich herausgefunden, dass der Kern nicht mehr bei Scale arbeitet.
Okay.
Ja. Und habe ich da das doch schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt.
Verständlich.
Aber Ich habe dann später herausgefunden, dass er hat eigentlich nicht so wirklich seinen Job so gut gemacht, wie ich gedacht habe, dass er gemacht hat. Er hat nie so wirklich nachgefragt bei Entwicklern, wo er hätte so nachfragen und nicht so wirklich kommuniziert mit jemandem.
Ja. Und, ist nicht so gute Sache, wenn man ein Projektleiter ist, ist das, glaube ich, eine Kernaufgabe, oder?
Ja, es ist ein bisschen wichtig, ganz klein. Und schlussendlich ist eigentlich das meine Möglichkeit gewesen, um da aufzuschliessen und mehr oder weniger in die Rolle zu gehen. Ich habe mich immer schon mal dafür interessiert. Aber es ist auch schwierig, so eine Möglichkeit zu bekommen, vor allem bei kleineren Firmen, zum Beispiel eben der Webworker.
Ja.
Ist relativ schwierig, auch weil sie immer alle Entwickler brauchen und der Knowledge Pool ist so konzentriert bei den Entwicklern, dass sie es sich nicht leisten können, jemanden Teilzeit Projektleiter zu haben. Und das war am Anfang gleich bei Scale, dass ich eigentlich noch hauptsächlich entwickelt habe und auch ein bisschen Projektleiter gespielt habe.
Ja.
Und nachher, als das Team grösser und grösser war, ist das eigentlich, je länger sie mehr meine Vollzeitrolle wurde.
Ja, sehr schön.
Und,
du bist ja Technical Project Manager, das ist mir natürlich meine Frage. Gibt es auch das ohne Technical? Also wie sind ihr dort organisiert? Also gibt es denn noch einen Project Manager oder wie schaffen wir das zusammen?
So, es gibt ein Operations Department, wo, das wäre die Übersetzung dazu, allgemein so Organisation.
Ja.
Und die haben auch Projektmanager, wo allgemein Projekt leitet über die ganze Organisation aus. Und die technischen Projektmanager, wo jetzt ich und zwei weitere sind bei Scale, sind dafür verantwortlich für Projekte, wo alles, wo das Entwicklerteam eigentlich berührt.
Ja.
Wir tun Produktspezifikationen ausschreiben, also nochmal ein bisschen auf den Kontext, das ist mein technischer Projektmanager, wenn ich auch ein bisschen Produktmanager bin. Mhm. Und auch ein bisschen Engineering Manager spezifisch zu mir. Ich habe so ein bisschen die drei Rollen momentan.
Ja.
Also bin ich Projektmanager strikt vom Jobtitel her, aber sonst allgemein mache ich auch noch ein paar andere Sachen.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich, wo der technische Bereich hineinkommt. Alles, was das Entwicklerteam berührt, ist eigentlich, wo der technische Projektmanager die Übersicht hat und was das Entwicklerteam kann machen, was unser Produkt momentan schon kann und was es nicht kann, um spezialisiert zu sein für alles, wo der Entwickler vielleicht daran arbeiten sollte.
Was ist denn so ein der Grund gewesen, also dass du von Entwickler zum Project Manager gegangen bist? Ist das so ein Wie soll ich sagen? Hat sich die Entwicklung halt irgendwann fast ein bisschen nach einer gewissen Zeit, wo man gesagt hat, du, ich habe es jetzt gesehen, eben gewisse Sachen vielleicht, ich will nicht sagen repetitiv, das ist jetzt zu despektierlich, aber oder was ist der Ausschlag gewesen?
Ja, grundsätzlich habe ich so ein bisschen meine Faszination für Prozesse entdeckt, die ich schon ein bisschen früher bemerkt habe. Und allgemein, ich habe herausgefunden und habe ich auch immer von allen gehört, dass ich ein guter Kommunikator bin, dass ich gut im Kommunizieren bin und dass ich darum eigentlich auch, das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel die Jörg und Oli für Zuhörer, das sind unsere Chefs bei der Webworker Company, die Inhaber, mich gefragt haben, dass ich Schulungen geben kann in unseren Kunden, wenn ich gut bin, technische Sachen in Laien zu erklären. Und darum hat sich das auch ein bisschen ergeben von dem, ich bin eigentlich gut im Kommunizieren von technischen Sachen und der Projektleiter muss auch gut sein am Kommunizieren von technischen Sachen und nicht technische Leute. Und wenn ich eigentlich so immer die Faszination hatte und gewisse Bereiche entwickeln, die mir nicht so recht gefallen haben, zum Beispiel, dass du zum guten Entwickler sein, musst du viel Zeit, die nicht bezahlt ist, also von der privaten Zeit investieren, um bei Technologien up-to-date zu bleiben. Mhm. Was für eine neue Sprache sollte ich jetzt vielleicht lernen auf der Seite und was für neue Konzepte und interessante Apps sind da momentan rum. Und das ist auch etwas, was mir nie so recht gefallen hat.
Ja.
Und auf der Projektleiterseite eher, es gibt auch immer schon neue Entwicklungen und so weiter, aber es ist eher ein bisschen langsamer, wollte ich jetzt mal sagen. Ich sage jetzt mal, ein innovatives System wie Scrum oder Agile kommt alle 20, 30 Jahre. Innovative neue Sprache, Entwicklerkreise kommt alle 2 bis 3 Monate. Ja. Und von dem her ist schon einfach viel schnelllebiger. Ja. Und es ist auch ein bisschen der Poker in einem Entwickler sein, wo mir nicht so gefallen hat. Zum Beispiel im ganz ersten Job bei der Final Solution Unternehmensberatung. Der Senior Developer dort hat sich auf Microsoft Silverlight spezialisiert. Mhm. Und ja, Microsoft Silverlight ist nie wirklich erfolgreich gewesen. Mhm. Und niemand könnte es jetzt momentan. Und der hat die ganze Zeit dort investiert und ist an eine Hochschule gegangen, um ein Diplom haben in Microsoft Silverlight. Mhm. Und das hat mir also ein bisschen zu denken gegeben, dass ja, du kannst dich etwas in eine Technologie sehr spezialisieren und dann braucht sie niemand.
Ja, also ist ja spannend, oder? Ich meine, wie du gesagt hast, es ist ein bisschen langsamer im Projektmanagement, aber was es natürlich gibt, ist die ganzen Methodiken unterhalb von diesen ganz grossen, eben jetzt Agile oder wie auch immer, wo man eben, weil ich glaube, niemand braucht Agile wie aus dem Buch raus, oder ich kenne die wenigsten, weil ich glaube, das muss man wirklich auf die Unternehmung anpassen und ich weiss nicht, eben, wie weit ihr dort sind. Ich habe einmal mal die Chance gehabt, das auf einer grünen Wiese aufzubauen, das Agile. Mhm. Und nachher ist es meistens so ein bisschen der Klassiker, man schmeißt einfach mal die Hälfte der Meetings raus und denkt so, ja, das ist viel zu viel. Und ein halbes Jahr später ist man dann wieder nöch an den Meetings, die eigentlich vorgeschlagen werden. Und eben, du hast ja gesagt, eben, dich fasziniert das halt auch privat, eigentlich so Prozess und so. Und eben, was bist du da so in Meetups innen gsi? Eben jetzt halt, Covid hat jetzt ein bisschen bremsen natürlich, aber sind das so Meetups gsi oder was habt ihr da für Austausch gehabt?
Genau, ja, so Meetups und auch so Präsentationen, wo gewisse Keynote-Speaker einfach so ein bisschen über ihre Erfahrungen geredet haben, was sie in ihren Unternehmen eingeführt haben, was geklappt hat, was nicht so geklappt hat. Ja. Und das ist auch schon ganz interessant gewesen, weil, wie du gesagt hast, niemand hat wirklich 100% Agile Methodologies. Mhm. Das ist einfach, ich wollte nicht sagen, es ist unrealistisch, aber es ist einfach nicht praktikabel, ja. Weil vielfach auch nicht alle Leute so überzeugt davon sind. Mhm. Und vielleicht ändert sich das in 10, 20 Jahren, wenn wirklich die meisten Leute aufgewachsen sind, sage ich jetzt mal, karriereweise mit Agile. Aber bis dann wird das definitiv immer Leute haben, die sich dagegen stemmen. Ja, und was auch nicht umgedrückt ist, es ist nicht schlecht. Ja, es ist nicht eine schlechte Sache. Wir in Scale sagen auch, wir nennen es Agile Fall. Mhm. Es ist eine Kombination aus Agile und Wasserfall. Und von dem her, gewisse Elemente von beiden und auch, wo ich auch für neue Projektleiter gesucht habe und ein paar Interviews gehabt, jeder sagt mir immer das. Ja, keine Firma hat es wirklich Agile, like 100%ig. Jeder tut sich ein bisschen nehmen, was denen gefällt und was auch für jede Firma klappt. Weil, ja, ich glaube, das ist fast etwas von den wichtigsten Erfahrungen, die ich konnte machen in meiner Position, dass du kannst in einem Buch folgen, aber du musst immer adaptiv sein, dass du kannst den Prozess anpassen auf was wirklich funktioniert in der Firma.
Ja, auf jeden Fall.
Was auch immer Gründe dafür sind.
Ja klar. Eben, du hast gesagt, eben, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, dass die Leute so aufwachsen. Ich würde jetzt vielleicht auch noch ein bisschen behaupten, das hast du auch angesprochen, oder? Dass es ein bisschen aus der Entwicklungsecke rauskommt. Ich habe schon in mehreren Firmen arbeiten, wo das passiert ist. In einer grösseren Firma, wo plötzlich so die Fachseite auch integriert worden ist. Wo auch plötzlich auf zumindest Confluence gekommen ist und dann auch manchmal Zusammenhang gesehen hat zu Jira. Nachher in einem Startup, wo ich war, wo wir von Grund auf aufgebaut haben, haben wir wirklich Produktentwicklung und alles sind dort drin gewesen, Marketing. Ist für sie auch eine ganz neue Welt gewesen. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen aus der Entwicklerwelt rausbringt, kann dann das, aber eben, wie du gesagt hast, braucht es Zeit. Aber dann, glaube ich, kann sich dann das vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln. Ja,
das ist auch etwas, wo der gute Punkt, dass der andere Departements und andere Bereiche funktionieren vielleicht nicht super für die. Ja. Und es ist halt einfach schwierig, wenn ein Unternehmen mehrere Systeme braucht, im gleichen Unternehmen. Ich meine, grosse Firmen machen es zum Beispiel, ich glaube, Disney macht das auch so, dass die haben so individuelle Agile-Department, aber die ganze Firma selber hat so ein eigenes System, das sie brauchen. Ja. Und Spotify ist auch noch ganz interessant. Die sind ganz strikt agile, was ich auch interessant gefunden habe. Mein Lehrer bei meinem Scrum Master Seminar hat dort auch viel darüber erzählt, wie genau was die dort arbeiten. Und das ist auch sehr faszinierend, wenn so grosse Firmen, die du kennst und die auch viele Produkte raushauen jeden Tag, dass das wirklich so klappt. Und das ist auch immer gut, so ein Case Study zu haben.
Ja,
aber ja, wir haben auch riesige Firmen, die gar nicht agile folgen. Ja. Und von dem her, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch immer ein bisschen offen zu bleiben gegenüber anderen. Weil ich habe auch schon Leute gesehen und mit Leuten geredet, potenziellen Kandidaten, die sagen, Wasserfall, das ist weg. Kannst du nicht brauchen.
Ja, ja.
Wie wenn du Wasserfall jetzt noch machst, das ist 2021, das ist doch so Blödsinn. Und ja, ich meine, das ist eine sehr starke Meinung und ich habe das Gefühl, du musst einfach immer offen bleiben, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Ja, ich finde, man sollte sich halt auch nicht irgendwelche Korsette reindrängen, die eigentlich unnötig sind, also ob jetzt das Tools sind oder Methodiken, man sollte da eben vielleicht einfach das Beste nehmen, was auf dem Markt ist. Klar, eben bei den Tools wäre es schön, wenn die miteinander kommunizieren können, weil sonst macht es ja keinen Sinn mehr. Aber ja, definitiv. Wir haben jetzt schon relativ viel so ein bisschen im Detail geredet, wo du arbeitest oder was dein Job ist. Was wir jetzt gar noch nicht gemacht haben, das ist ein bisschen mein Fehler, was Scale eigentlich macht. Ich bin auf der Webseite gewesen. Ihr bietet ja wirklich einen vollumfänglichen Service an. Willst du irgendwie kurz erzählen, was ihr anbietet?
Ja, zum Verkaufen der Wagen. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht mehr das, was die Leute zuerst fragen. Ja, also Scale ist eine CPG, eine Consumer Products Goods Firma. Das heisst, wir entwickeln und verkaufen die Produkte direkt selber. Wir haben Formulationstechniker, die direkt mit uns arbeiten. Wir machen alle Produkte direkt im Land. Wir haben ein paar Fabrikationszentren in Utah. Und Produkte, die wir machen, sind hauptsächlich im Wellnessbereich. Und auch ein paar Firmen, ich meine ein paar Marken im Beautybereich.
Ja.
Momentan haben wir 5 grosse Marken und 2 davon oder 3 davon sind im Wellnessbereich, 2 sind im Beautybereich. Und das sind so Sachen wie Probiotik-Tabletten, Shampoo, Conditioner und auch mehr so Workout-Supplements, also so Protein und Elektrolyte, so ein bisschen Gatorade-mässig, Pulver, zum selber zusammenmixen. Und wir versuchen eigentlich, den Markt abzudecken mit so einem Prinzip Good, Better, Best. Also haben wir eigentlich ähnliche Produkte, aber in verschiedenen Preisbereichen und auch an verschiedene Altersgruppen angerichtet. Also haben wir zum Beispiel ein Probiotikprodukt, das eher an der günstigeren Seite ist, wo etwa so 15-20 Dollar für einen Monats-Supply ist. Ja. Ja. Und dann haben wir auch eher so ein Premium-Produkt, das eher so 45-50 Dollar rum ist, also für einen Monats-Supply. Und etwas dazwischen auch, weil wir wissen, dass nicht unbedingt jeder viel Geld oder nicht unbedingt jeder wenig Geld für etwas ausgeben.
Ja, ja.
Und von dem her versuchen wir, den Markt uns aufzuteilen. Was wir auch haben in-house ist eine Marketing-Agency sozusagen, wo die ganze Werbung schaltet, um auf unsere Produkte aufmerksam zu machen.
Also in dieser Marketing-Crew, ich habe das in euch im Video gesehen, also das ist ja ein ganze Creative, also das Creative-Team eigentlich, oder? Also ihr könnt Videos produzieren, alles Mögliche, also...
Ja, hat unser eigenes Videoteam, unser eigenes Designteam, also können Videos produzieren, selber auch schiessen. In dem Sinn, wir haben auch ein Studio, wo wir regelmässig aufnehmen und auch im Büro selber oder on location rund um Los Angeles zu so die Produktvideos aufnehmen, wo wir eben auch brauchen in unseren Werbungen. Wir haben auch externe Plattformen, die wir brauchen, um Werbungen zu schalten, zum Beispiel so Produktvergleichsseiten, wo du vielleicht auch so ein bisschen kennst, so, oder Amazon-Rating-Seiten, ja, ja. wo du gehst, um herauszufinden, ob ein Produkt wirklich gut ist oder nicht. Das ist etwas, was relativ wichtig ist, also ein Marketing-Standfuss für uns. Ja. Wir arbeiten auch viel zusammen mit Influencers.
Ja.
Also auf Instagram oder auch Leute, die ihre eigenen Blogs haben, dass die mit uns partnern. Wir haben das Affiliate-Programm, wo du auch siehst, wahrscheinlich, ich weiss auch nicht, ob du auch ein Affiliate-Programm hast. Ich habe das Gefühl, die meisten Podcasts haben eins heutzutage. Ja. wenn nicht, vielleicht zusätzliche Einnahmequellen. Ja, so, also das ist auch ein anderes Standbein für unser Marketing.
Ja.
Und spezifisch, was ich mache, ist einfach, mit dem Entwicklerteam wir eigentlich tun, den Rest von der Firma helfen, ihre Ziele zu erreichen, mehr oder weniger. Mhm. Also wir haben, unsere Kunden sind die anderen Departments ja. in der Firma.
Ja.
Und für den, wir haben keine externen Kunden direkt, aber die Firma selber hat externe Kunden, sind die Leute, die eigentlich unsere Produkte kaufen. Ja.
Ja,
aber
ja.
die Leute, die unsere Produkte kaufen, sind nicht unsere Kunden in dem Sinn, dass die uns neue Projekte geben und die uns direkt zahlen.
Ja, ja. Aber ich, was ich noch gesehen habe, ist auch in eurem Video innen eigentlich, dass ihr eben ein CMS haben, ein E-Commerce-System, dort auch im CMS recht viele Möglichkeiten haben mit AB-Testing, alles Mögliche so. Das CMS, wenn ich es richtig gesehen habe, setzt ihr dort auf ein Bekanntes oder ist das eine Eigenentwicklung?
Das ist eine Eigenentwicklung, ja. Also ja. das Herz von Scale ist eigentlich, wir nennen Scale Commerce, wo ein CMS ist, es ist ein CRM, ja. ESP, ein E-Mail Service Provider, ein E-Commerce System auch natürlich, wo wir auch unsere Produkte direkt darüber verkaufen. Das ist so ein bisschen ein All-in-One Business Suite, ja. wenn so watch, wo eben auch A-B Testing System hat integriert. Wir haben auch unser eigenes Analytics System, wir haben unsere eigenen Trackers, also wir brauchen nicht Google Analytics oder etwas in dem Sinn, wir haben unser eigenes Tracking System entwickelt, um Leute zu verfolgen, wenn sie über mehrere von unseren Marken sich bewegen, um eigentlich eine komplette Customer Journey ein möglichst komplettes Bild von unseren Kunden oder potenziellen Kunden zu haben.
Ja.
Und das ist alles in-house entwickelt, ja. Ursprünglich angefangen vom damaligen CTO, den ich erst gestartet habe. Aber jetzt seitdem her hat sich das auch schon rapid entwickelt. Wie ich am Anfang gesagt habe, ursprünglich mit 30 Mitarbeitern gewesen, als ich gestartet habe, und jetzt sind wir 200. Dementsprechend auch hat sich die Plattform auch schon relativ fest verändert.
Wie kann man das Businessmodell von euch vorstellen? Also, habt ihr immer die 5 Brands gehabt? Oder kann es auch sein, dass irgendeine Idee von aussen euch hergetragen wird und sagt so, hey, ich hätte einen Brand, ihr hättet ein mega geiles Umfeld, ihr könnt eigentlich alles machen. Gibt es so etwas oder ist das nicht unbedingt das Businessmodell von euch?
Ist es bis jetzt nicht mehr so gewesen, okay. aber jetzt momentan auch gerade für die Strategie für 2022 ist das einer von unseren Keypunkten, wo wir dann investieren, im Zweck, dass wir externe Marken kaufen und auch direkt in unser System integrieren. Und auch im Bereich, dass wir ja oder mit anderen externen Marken zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich die Marken, die wir haben momentan, um auf deine Frage zu gehen, es ist immer 5 Marken gewesen, seitdem ich angefangen habe. Aber eine von denen, wir haben mal wieder eine abgeschafft und eine andere aufgespielt, weil gewisse Sachen nicht so recht klappen für gewisse Marken. Ja. Und dann haben wir ein bisschen verschiedene Sachen ausprobiert. Aber es ist immer etwa so konstant um die 5 Marken herum gewesen, dass wir den möglichst grössten Bereich abdecken können. Ja.
Ja. Ja, meine Frage zielt eben eigentlich vor allem ein bisschen in die Richtung, ihr habt aber nicht das Ziel, irgendwie ein Shopify zu werden. Weißt du, dass eigentlich auch kleine Kunden können zu euch kommen und eigentlich eure tolle Infrastruktur nutzen oder auch irgendwie ein Marketing-Team nutzen, um selber etwas aufzubauen und ihr habt einfach provisionstechnisch etwas, oder?
Definitiv nicht kleine Kunden.
Ja.
Also unsere Plattform ist relativ allumfassend und Wir sind momentan auch das ein bisschen am Ausbauen, dass wir das potenziell könnten verkaufen als Software as a Service. Mhm. Aber das wird nicht vor Ende 2022 passieren. Ja. Aber grundsätzlich ist das auch ein anderer Standfuss, den die Firma eigentlich verfolgen will. Ja, dass wir das auch könnten verkaufen als Produkt und nicht nur unsere eigentlichen Produkte auch. Einfach als zusätzlicher Standfuss auch, ja.
Ja, ist sehr spannend eben. Und natürlich ist es auch verständlich, dass man ja nicht einfach auf Knopfdruck, wenn man ein funktionierendes System hat, sagen, ja, jetzt machen wir das auch noch für Dritte zugänglich. Das ist ja immer ein bisschen der Trugschluss, wenn man denkt, man hat ein Running System und man hat ein super Team. Aber wenn man es dann rausgeben, customizen, das ist dann eigentlich nur einmal richtig viel Arbeit und ja, verständlich,
ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt momentan auch als Teil davon sind wir im Umstrukturierung, dass alles intern mehr serviceorientiert ist. Mhm. Momentan ist es eher ein traditionelles MVC Model View Controller Framework, wo das alles aufgebaut ist. Ursprünglich auf dem Zen Framework, wo inzwischen auch nicht mehr so allzu neu ist. Mhm. Aber wir werden das alles mehr serviceorientiert umbauen und auch ständig wenn auch immer mehr eine neue Funktion sind am einbauen, wir schaffen den Service dafür, dass man nachher schlussendlich das ganze System serviceorientiert ist, sodass man auch gewisse eigene Service könnte separat verkaufen, potenziell. Ja. Ja. Zum Beispiel das Projekt, das ich gerade momentan am Arbeiten bin, ist ein Steuerservice, wo eigentlich dort Steuern berechnet für spezifische Adressen, wo basiert ist, was für Produkte du im Warenkorb hast, Produktkategorien, was du für eine Lieferungsoption gewählt hast und so weiter. Und dass wir das Ganze auch mehr schaffen mit einem externen Steuerservice zusammen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das etwas, was wir auch könnten verkaufen, dass wir das jemandem sagen, ja, du, den Endpunkt hier, gib du deinen Warenkorb durch und wo es dein Kunde ist und wir geben dir durch, was du für Steuern musst dem Kunden zahlen.
Dass ihr euch eigentlich wie so in einen Checkout könntet reinschalten eigentlich. Also so als,
ja, genau, ja. Okay. Also wir bauen den Service für uns selber, ja, aber klar. Immer im Hinterkopf behalten, dass wir das auch potenziell könnten für andere externe Kunden verwenden.
Ja, es ist schon sehr wichtig, dass man so daran hineingeht, weil dann baut man natürlich eine Lösung ein bisschen anders, als wenn man es einfach nur für sich baut. Das ist ja sicher sehr zukunftsorientiert, würde ich behaupten. Und ich glaube auch fast nötig in der heutigen Zeit, finde ich.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Jetzt haben wir schon ein bisschen geredet, also wir haben vorher schon ein bisschen geredet, wie deine Arbeit, deine Aufgaben sind, Tools, Methodiken eigentlich auch angesprochen. Mich interessiert jetzt noch so ein bisschen die Organisation bei euch. Du hast es kurz angesprochen gehabt. Wie kann man sich so ein typisches Projekt vorstellen? Eben jetzt, wenn man das die Steuerberechnung oder im Checkout würde ich jetzt nehmen, zum Beispiel, wie entsteht so etwas? Weißt, kommt jetzt so etwas aus einem Business Department raus und nachher macht man irgendwie eine Projektorganisation oder nimmt das Business einfach irgendwie Ideen auf und rührt das über den Haag rein zu der Entwicklung und sagt, macht mal, wir wollen es dann im Februar haben. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, wie der Prozess war in der Vergangenheit. Okay. Glücklicherweise nicht mehr momentan so. Also, der Scale ist so aufgebaut, dass eigentlich jeder in der Firma kann ein Projekt einreichen kann. Es spielt keine Rolle, von welchem Departement das bist. Kannst Callcenter Center Agency oder Head of a Department. Und wenn du eine Idee hast, dann kannst du zum Operations Department gehen und die tun dir einen Projektleiter zuteilen. Und der hilft dir eigentlich, das Projekt auszubauen. Auch im Sinn, dass du mit den nötigen Departementen redest, zum Beispiel, falls es Entwicklung eigentlich braucht für das und falls es Design braucht. Dann würde das mich persönlich betreffen, in dem Sinn, dass
darf ich da noch Zeitpunkt reingrätschen, einfach rasch. Eben jetzt wegen, du sagst, jeder kann ein Projekt oder eine Idee eigentlich einreichen. Mhm. Es wird aber ja wahrscheinlich irgendeine Prüfstelle geben, oder? Wo so ein bisschen Daumen auf, Daumen runter. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich finde das eben etwas sehr Spannendes, oder? Mit so ein Ideenmanagement, wenn man es so nennen will, oder? Ich hatte das auch schon in einer grösseren Firma gehabt, wo dann einfach Product Owner die Idee von jedem Mitarbeiter, ob das Service Line ist, ob das andere Produkt Owner sind, aber von jemand anders, zu dir kommen, die musst du beurteilen, ein bisschen abschätzen. Wie läuft das bei euch?
Ja, also grundsätzlich der Prozess folgt, dass das Projekt ein bisschen ausgearbeitet wird, was eigentlich das Ziel ist, was kommt von der ursprünglichen Idee und was braucht es, um das Ganze umzusetzen. Und darum ist auch der Prozess so, dass die Person sich mit allen Leuten treffen von den verschiedenen Departementen, die würden involviert sein. Also zum Beispiel, wenn es Entwicklung braucht, dann würde sich mit mir treffen und ich helfe ihnen genau zu definieren, was genau das Ziel ist von dem und wie man das kann erreichen kann. Mhm. Und wenn das Scope, wo wir es nennen, eigentlich komplett ist, also wenn das Projekt eigentlich geplant ist, also wie man es könnte umsetzen, das ist der, wenn es zur Priorisierung geht, wo eigentlich zu unseren C-Level Executives geht, in einem wöchentlichen Meeting, wo alle Projekte zu ihnen präsentiert werden, im Sinn auf, okay, das ist das Projekt, das ist die Idee dahinter, das ist der potenzielle Impact, heisst das, wir könnten da den Umsatz um 3% steigern. Ja. Und das ist die Kosten davon. Es braucht 5 Entwicklerwochen, es braucht 3 Designwochen, es braucht was auch immer, es braucht Copywriters für das und alle die anderen Sachen. Und immer in dem wöchentlichen Meeting tun die eigentlich Projekte priorisieren gegen andere Projekte, wo bis jetzt schon priorisiert worden sind.
Ja, ja.
Also heisst, dass sie eigentlich das Ganze nicht ordnen, nach Wichtigkeit, wenn du so willst. Entsprechend, auch wenn ein Projekt zum Beispiel den Umsatz könnte um 30% steigern, auch wenn es 20 Entwicklerwochen ist, wird das wahrscheinlich höher bewertet als etwas, wo der Umsatz vielleicht nur um 1% steigern kann, aber es sind nur 3-4 Entwicklerwochen.
Ja.
Und gewisse Faktoren auch kommen dort ins Spiel, auch externe Faktoren, zum Beispiel mit einem Projekt, das wir machen müssen, weil der potenzielle Impact ist, dass wir verklagt könnten werden.
Ja,
wenn zum Beispiel sich Regulationen ändern, zum Beispiel, wie heisst da die europäische Regulation, was Internet
GDPR-mäßig oder?
Also ja, GDPR-mäßig, genau, ja. Solche Projekte sind damit auch dort, weil das wird nicht Umsatz steigern, wahrscheinlich im Gegenteil, weil Leute sich nerven über die Einblendungen, aber es ist ein legales Projekt, also von dem her hat man nicht viel Spielraum, die kommen natürlich auch immer rein.
Ja.
Und der Steuerservice ist auch vom gleichen Ursprung gekommen, weil konkret, wir verkaufen unsere Produkte auf Amazon und im neuen Jahr ist eine neue Regelung in Kraft, dass wenn du dein Produkt auf einer anderen Plattform verkaufst, auch wenn du die Plattform nicht selber gehörst, überall, wo die Plattform Firmensitz hat, musst du die Leute Steuern berechnen können. Und Amazon hat Firmensitz überall.
Ja.
Und von dem her müssen wir jetzt überall Leute Steuern anrechnen.
Okay.
Und bis jetzt das alte Gesetz war, dass wir nur Leute Steuern berechnen müssen, die wir selber einen Firmensitz haben. Was war nur Kalifornien und Utah.
Okay. Spannend. Und, du hast gesagt, es gibt Leute, die dann das beurteilen eigentlich, die einzelnen Einreichungen. Wie kann man sich das vorstellen? Arbeitet ihr irgendwie mit so einem Business Canvas Model oder gewinnt einfach der mit der schöneren Präsentation oder wo besser pitcht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da etwas so methodisch?
Ja, also die Methoden sind eigentlich, dass man, man muss belegen, dass dein Projekt eigentlich wird die gewisse Ziele erreichen. Ja. Natürlich kannst du es nicht immer direkt so sagen, aber vergleichbare Studien präsentieren, zum Beispiel sagen, die andere Seite da, die verkaufen Probiotikprodukte und die haben ihren Umsatz können steigern bei 10%, wenn sie das spezifische Feature implementiert haben. Und meistens ist das direkt an die gewisse Metrik geteilt. Andererseits, manchmal hat es auch eher ein kleines Bauchgefühl im Sense, of, dass, dass du etwas Neues willst probieren. Vielleicht hat das noch niemand anders probiert.
Ja.
Aber wenn die Person, die das Projekt einleiten, eigentlich gut kann belegen und was du gesagt hast, der Pitch ist definitiv wichtig dort, dass sie können die Firmengründer und den Rest der C-Level Executives können überzeugen, dass das effektiv die Firma vorwärts bringen, ist generell, wie es priorisiert wird.
Ja, spannend, weil es gibt ja da ganz verschiedene Ansätze. Also jetzt auch bei uns in der Schweiz, oder ich habe auch schon viele verschiedene Ansätze gesehen. Eben manchmal das mit dem Pitchen, oder? Ist natürlich manchmal dann für Leute, die in diesem Bereich oder im Kommunikativen jetzt eher ein bisschen Mühe haben, ein bisschen schwierig zu reinkommen. In der letzten Unternehmung, wo wir waren, hast du einfach eben das Business Model Canvas eigentlich ausgefüllt, oder? Dass alle eigentlich die gleiche Voraussetzung haben. Nachher hast du natürlich trotzdem müssen pitchen, weil irgendwann musst du hinstehen und deine Idee vertreten. Aber das habe ich noch cool gefunden, eigentlich, dass alle so ein bisschen am Anfang die gleiche Chance haben. Und das ist ja auch eine sehr etablierte Methodik. Aber
ja, ich finde es also jetzt cool. Momentan bei uns auch, es ist eigentlich nicht der Projektidee, der Projekt, wie sagt man dem, nicht Projektleiter. Der die Idee hatte, ist auch nicht der es pitcht, sondern eigentlich das Operations-Team das Ganze präsentieren.
Okay, ja,
dass es von einer neutralen Plattform kommt eigentlich und nicht Personen selber, wie du gesagt hast, wenn jemand schlecht ist im Präsentieren, wäre das nicht so fair. Ja.
Das ist aber noch spannend, eben, dass dann wirklich jemand Externes macht. Dann musst, also, ja, finde ich spannend. Ja. Also Externes einfach jemand Neutrales. Ja. Ja, genau. Eben, nachher so ein bisschen von der Projektorganisation her, oder? Also, eben dann da heisst zum Beispiel, okay, wir brauchen da die Entwicklung. Nachher, also, wie sind ihr dort aufgestellt? Dann sind ihr einfach als Team, als Entwicklungsteam dabei? Oder gibt es da aus den verschiedensten Departments zusammen, dass man sagt, wir brauchen jemanden aus Marketing, wir brauchen jemanden aus, was auch nicht, Business, wir brauchen jemanden aus der Technik. Wird das so aufgeteilt? Oder ist denn das eher, ihr seid Entwicklungsteam und wissen, was eure Ziele sind, oder wie sind ihr da organisiert?
Ja, also grundsätzlich, je nachdem, was das Projekt versucht zu erreichen, läuft das durch verschiedene Runden. Am Anfang wird das durch das Operations Department gehen, um das nochmal allgemein herauszufinden, ob das überhaupt möglich ist oder ob das überhaupt wert ist, da mehr Zeit zu investieren, was in den meisten Fällen Idee ist, aber ab und zu hat jemand eine Idee, ja, wir werden das nächste Amazon. Also, gut, super Idee, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, zumindest nicht in den nächsten 2-3 Jahren. zu dieser Sache. Nachher im Verlauf, je nachdem, was es braucht, um das Projekt zu realisieren, ist, wenn eigentlich alle die verschiedenen Departemente eingeschaltet werden. Zum Beispiel gibt es viele Projekte, die gar nicht das Entwicklungsteam berühren. Und von diesen Projekten höre ich mich schon, wenn sie live gehen und so. Und wenn sie das Ganze announcen, in so firmenweite Zoom-Calls. Wir haben keine eigentlichen Meetings mehr. Aber grundsätzlich, das ist so ein bisschen der Workflow dort. Und auch wenn jemand merkt, dass die Entwickler eigentlich gebraucht werden, um das Projekt zu integrieren, ist, wenn jemand mit mir oder einem der anderen technischen Projektmanagers Kontakt aufnimmt, um herauszufinden, was müssen wir da machen, was können wir da machen, um das Projekt über die Bühne zu bringen.
Ja, sehr spannend. Ja. Du hast vorhin kurz angesprochen, wegen den Zoom-Meetings bin ich jetzt hüpfiger gerade auf irgendwie. Ist bei euch die Situation, sind ihr die ganze Zeit im Homeoffice, sind wir vor Ort?
Ja. Jetzt sind etwa 2-3 Monate. Offiziell haben wir unser Büro verkauft und jetzt sind wir Vollzeit im Homeoffice für die nächste Zukunft zumindest für die nächsten paar Jahre. Also firmenweit. Weil wir haben, es war noch interessant, wo letzten März, wo Covid zuerst angefangen hat, haben sie uns auch ins Homeoffice geschickt. Und ich habe so gesagt zum Kollegen, ja, du, das ist doch ein Habakuk. Wir sind da nächste Woche wieder im Büro. Wieso?
Wir haben alle am Anfang gemeint,
oder? Ja. Und jetzt sind wir schon fast 2 Jahre später und nie mehr zurück im Office seitdem. Okay. Und was definitiv hilft, wir haben nochmal 2 Konferenzräume gehabt. Und jetzt momentan mit Zoom-Meetings oder Hangouts, die wir eben auch brauchen, weil wir sind auf der Google Suite. Macht es auch einfacher, dich mit jedem zu treffen. Du brauchst keine Räumlichkeit. Und habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt, so von daheim aus zu arbeiten seither. Wie wir alle wahrscheinlich. Mehr oder weniger freiwillig.
Ja, das ist so.
Ja, wie sieht es aus bei der Schweiz bei euch eigentlich momentan?
Ja, jetzt ist wieder eine starke Homeoffice-Empfehlung. Die Schweiz ist nie ganz, glaube ich, so gut oder so strikt wie die Amis, die dann sagen, jetzt muss man. Aber nein, ja. Also es ist immer ein bisschen ein Hin und Her gewesen, muss man sagen. Aber ich muss sagen, ich bin, ja, mir geht es etwa ähnlich wie bei dir. Also wir haben ein neues Büro bezogen nach einem Lockdown und dann sind wir eigentlich immer daheim gewesen. Ja, aktuell habe ich ein neues Büro, wo wir sehr, sehr viel Platz haben und einfach so ein einzelne Räume brauchen können, also dass nur eine Person im Raum ist. Aber ja, also es wird ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, muss man sagen. Aber ja, also ich glaube, gewissen Leuten hat das auch sehr gut da mal ins Homeoffice zu gehen, einfach zum mal ein bisschen sehen, das geht auch. Und dort wird sogar auch geschafft und nicht einfach nie gemacht. Also es ist vielleicht so ein bisschen die ganz altmodische Generation gewesen im Schaffen, aber ich glaube, ja, es hat wahrscheinlich schon gut an. Und ich bin gespannt, wie nachhaltig das ist. Also ich habe so ein bisschen zweigespalten, weil jetzt, ja, was ist es, so nach dem Sommer ist es bei uns, glaube ich, wieder ein bisschen besser gewesen. Dann ist dann relativ schnell wieder ein Run ins Büro gekommen und ich bin noch nie überzeugt, dass das einen nachhaltigen Boost für Digitalisierung gegeben hat, ehrlich gesagt. Aber ich staune jetzt eigentlich noch bei euch, oder? Dass ihr wirklich gesagt habt, ja, gerade Büros eigentlich verkauft. Also, das ist ein, ja, das ist ein Entscheid. Klar, man kann irgendeinem wieder, man kann wieder Büros nehmen, oder? Aber klar, das finde ich jetzt recht konsequent.
Ja. Ja, nein, es war auch noch cool gewesen, weil die Firmenleitung hat auch am Anfang von Covid und auch nachher später eigentlich fast etwa als gewöhnt oder so eine Umfrage umgeschickt, ob die Leute wieder zurück ins Büro, wenn es wieder sicher ist und ob sie lieber von daheim aus arbeiten. Und schlussendlich mehr und mehr Leute haben einfach dafür gestimmt, dass wir permanently remote werden sein. Und schlussendlich hat sich auch einer von den Firmengründern mal mir gesagt, ja, es sind nur ein paar Leute, die unbedingt wieder wollen ins Büro gehen und wir müssen jetzt, wir arbeiten mit ihnen Lösungen, dass man sich auch glücklich machen könnte, aber grundsätzlich von der Firmenleitung selber, sie haben eigentlich die Entscheidung schon gefällt vor ein paar Monaten, dass wir werden Vollzeit remote gehen.
Wie sind ihr eigentlich so verteilt im Land? Sind ihr eigentlich wirklich Standort so LA? Oder, sind
ja, so LA und Utah auch. Ja, in Linden in Utah, wo unser Produktionszentrum ist und auch unser Warenhaus. Ja. Und unsere Formulationstechniker arbeiten von dort aus und auch Inventar, Logistik-Spezialisten. Ja. Aber es ist andererseits haben wir ja das Büro in L.A. Jetzt haben wir nicht mehr das Büro. Aber die meisten Leute sind immer noch von der Umgebung L.A., die für Scale arbeiten.
Ja.
Aus historischen Gründen momentan. Und jetzt haben wir auch ein bisschen angefangen, außerhalb zu schauen. Zum Beispiel einer von meinen Entwicklern, der vor etwa einem Monat zwei angefangen hat. Der ist von Georgia.
Ja.
Und es ist eben auch Ostküste. Auch ein bisschen arbeiten mit den Zeitunterschieden dort. Ja. Aber wir müssen definitiv so ein bisschen uns ausweiten, dass wir ein bisschen unser Netz grösser rühren können. Mhm. Weil Kalifornien ist ein relativ heißer Markt für Entwickler. Und alles Technische allgemein, nicht nur ein Entwickler. Und Kalifornien Lohn ist immer noch ein ziemlich guter Lohn in anderen Staaten. Und das ist so ein bisschen unser Vorteil dort, dass wir eigentlich können, relativ gute Lohn zahlen, die aber für kalifornische Verhältnisse nicht einmal allzu gut sind. Ja. Aber für andere Bereiche von den USA, weil die USA hat so grosse Unterschiede, was Lebenskosten sind, Lebensunterhaltskosten.
Die sind natürlich aber auch höher, oder? Also bei euch natürlich, oder? Als
ja, auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel so Kosten vom durchschnittlichen Haus oder so in der LA-Region ist so 700,000-800,000 Dollar. Und irgendwo in Kansas oder so ist es $100,000. Also ein massiver Unterschied ist. Und nicht, dass Hauspreise alles sind, aber das ist eben ein guter Indikator, wie teuer es ist, an einem Ort zu leben.
Ja, spannend, eben, dass ihr das ja auch eben als Chance seht, oder? Dass man durch das halt ein sehr, sehr grosses Land kann akquirieren mit neuen Mitarbeitern, weil man muss ja sagen, ja, USA, wenn man das da halt mit Europa vergleicht, wenn man einfach irgendwie könnte jetzt eine Jobausschreibung machen, sagen wir jetzt mal, einfach ganz Europa und noch ein bisschen etwas dazu, das wäre schon etwas anderes. Also wenn man sagt, so, ja, wir schauen da in Luzern oder in Zürich nach entwickeln, das ist natürlich schon auch spannend, ja. Und aber auch herausfordernd wahrscheinlich, um das ein bisschen etablieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das sehe ich als den grössten Vorteil von Zoom arbeiten für Remote Work. Ja. Und ähnlich mit dem auch, momentan sind wir auch planen, eine Expansion auf Europa und auf China auch. Das ist eines der grösseren Ziele von der Firma für 2022. Zuerst auf England und auf Deutschland.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht folgt die Schweiz gleich nachher. Das wird auch interessant.
Kleiner Markt zwar, aber
Kleiner Markt, aber ist wertvoll.
Ja.
Weil das Durchschnittseinkommen ist schon relativ hoch von der Schweiz verglichen mit umliegenden Ländern.
Ja,
von dem her ist das sicher ein guter Markt. Regulationen sind aber ein bisschen strikter, was ein bisschen mühsam ist,
die Schweiz auszubreiten. Ja gut, aber jetzt könnt ihr Erfahrungen sammeln im Land, mal mit den Mitarbeitern und dann kann man sicher etwas daraus lernen. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Mich würde jetzt noch wundern, wenn wir jetzt gerade bei dem bleiben, wenn eine Firma entscheidet, komplett auf Remote zu machen, wie macht man das? Sagt man, wir geben da irgendeine Entschädigung, wir geben dir irgendwie ein Arbeitsgerät oder Schreibtisch, keine Ahnung, also ich weiss nicht, wie das...
Ja, also generell, das war auch noch interessant gewesen, weil wo Covid angefangen hat, vorher hat niemand in unserer Firma von daheim aus gearbeitet. Vielleicht ein oder zwei, drei Leute für so mit spezieller Bewilligung, aber grundsätzlich Firmengründer haben da nicht so wirklich die Philosophie geglaubt.
Ja.
Und nachher hat Covid angefangen und dann hat unser Operations-Team ein paar Diskussionen gehabt nachher, dass dann gesagt wurde, ist okay, jetzt müssen wir alle können von daheim aus arbeiten.
Ja.
Ende die Woche. Und das war ein riesen Projekt, das in ein paar Tagen umgesetzt werden musste, mit unserer IT, die wir dort hatten. Und grundsätzlich hat jeder eigentlich seinen Computer eingenommen. Sein Computer, sein Laptop, Keyboard, alles zusammen. Schreibtisch und der Stuhl hat man heimnehmen, mehr oder weniger. Also wenn du Truck oder so etwas gehabt hast, kannst du heimnehmen, aber wir können es nicht wirklich zu dir liefern, das wäre viel zu teuer geworden.
Ja.
Weil die meisten Leute haben aber auch schon Schreibtisch daheim gehabt oder so. Von dem her hat das auch geklappt und nachdem als wir etwa einen Monat oder zwei remote sind, hat eine Firma angefangen, Zustutz zu geben mit jedem Lohn von, was ist das, glaube ich, etwa $100 oder so im Monat, um ein bisschen eine Stromrechnung einzuzahlen und so andere Sachen, Internet, wo wir ja gleich auch brauchen.
Ja, ja.
Und nach ein paar Monaten später auch wieder ist eigentlich eine weitere, ich glaube, $50 oder $100 im Monat für so kleine Sachen, wie du brauchst, wie zum Beispiel eine neue Maus oder so etwas in dem Stil. So etwas nicht super essentielles. Also wenn du einen neuen Monitor, einen neuen Computer brauchst, Firma gibt dir auch gleich noch neue.
Ja,
aber alles, was ein bisschen dazugehört, zum Beispiel Stand-Up-Desk oder so etwas, oder Risers, so deren Sachen, dass du das Budget dafür brauchst.
Ja, spannend. Wie würdest du so sagen, geht es mit dem Sozialen? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass du gewisse Mitarbeiter, die ja jetzt dazugekommen sind, vielleicht gar noch nie in echt gesehen hast, oder? Hat es das schon mal gegeben? Oder?
Ja, doch, viele, inzwischen schon fast 2 Jahre. Und auch gewisse Arbeitskollegen, die ich jeden Tag in Zoom sehe und habe sie auch nie so wirklich gesehen, auch gewisse Leute. Wir haben ein Treffen gehabt, um so ein bisschen den Abschluss von einem grossen Projekt zu feiern. Was ist das gewesen? Ich glaube, im Mai genommen das Jahr, Mai oder Juni das Jahr, was ein bisschen besser war. Und das war schon interessant, wie viele Leute zuerst mal gesehen haben. Du siehst jeden Tag über Zoom für ein Jahr und nachher in echt gesehen. Das ist schon noch ein bisschen. Ja. Es ist ein komisches Gefühl.
Ja, das kann ich
definitiv das sagen. Das ist schon ein bisschen strange. Aber.
Du hast gerade etwas Gutes angesprochen. Eigentlich so ein bisschen die Überleitung zu meiner letzten Frage zu Scale, zu deiner Position auch. Projektabschluss, Projekterfolg. Gibt es etwas, wo du besonders stolz bist, wo du in die Firma reingebracht hast oder irgendein Projekt, wo du umgesetzt hast oder dabei gewesen bist? Also gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das ist cool?
Ja, doch. Ein Projekt, das grösste Projekt von meiner Karriere, würde ich definitiv sagen, wo sich um Upsells dreht. So, Wir machen etwa 20-30% von unserem Umsatz mit Upsells. Und was das ist spezifisch, ist, nachdem als jemand ein Produkt gekauft hat auf unserer Seite, die haben ihre Kreditkartendaten gegeben und haben gesagt, ja, ich wollte jetzt kaufen. Und wir belasten die Kreditkarte auch belasten. Und direkt dann, wir machen ihnen ein anderes, besseres Angebot machen.
Okay.
Und wir geben ihnen einen sehr guten Preis für spezifische Produkte, für spezifische Anzahl von Produkten. Mhm. Und das Ganze ist, ist sehr heikel. Es ist auch noch schwierig im professionellen Lingo, wo ich jetzt wirklich in den letzten 4 Jahren nochmal in Englisch geredet habe.
Und nachher
das Internet schon mal schicken. Ja. Das wollte ich noch sagen. Aber ja, wir haben eigentlich ein System gebaut für unser CRO-Team. CRO steht für Conversion Return Optimization. Mhm. Dass die können die Upsell-Funnels selber zusammenbauen, können sie testen, was sagen, oh, ich will schauen, wenn wir zwei Flaschen Probiotik-Supplement versus 3 Flaschen Probiotik-Supplement offerieren, was genau konvertiert besser. Ja. Oder wenn wir jetzt etwas mehr ein anderes Produkt offerieren und so weiter. Mhm. Und das Ganze ist sehr komplex gewesen, ja, mit der ganzen Datenstruktur dahinter und mit dem Interface, dass wir ihnen erlauben, das Ganze eigentlich frei zu definieren, was genau sie offerieren wollen, an welchem Zeitpunkt. Wenn der Kunde ja sagt, dann offerieren wir ihm das. Wenn der Kunde nein sagt, offerieren wir ihm das. Mhm. Und so weiter. Und die Baumstruktur, die sich daraus ergibt und so weiter. Und das Ganze auch abhängig machen, ob der Kunde das Produkt gekauft hat als einen eigenständigen Kauf, mhm, oder ob die eine Subscription gemacht haben, also für sich eigentlich für automatisch erneuernde Käufe entwickelt haben. Das hat auch einen Einfluss dort. Und es ist Konzeptionierung ist 2-3 Monate gegangen.
Ja, ja.
Wirklich fast jeden Tag darüber ein Meeting gehabt, okay, wie machen wir jetzt das und so weiter. Mhm. Und das war auch das Projekt, wo wir uns dort das erste Mal während der Pandemie getroffen haben, nachher, das Projektteam. Etwa 15 Leute rum waren. Das war wirklich ein massives Projekt, das fast ein Jahr gegangen ist.
Ja, ja.
Von Start zu Ende.
Ja, das ist sehr spannend. Und halt auch, ich nehme an, halt, ist auch etwas, was man stetig muss optimieren, oder? Und darum wahrscheinlich auch relativ offen muss bauen, oder?
Genau. Ja. Also, es ist, das ist sicher relativ schwierig, um ein Tool zu bauen, das relativ offen ist, mhm, aber auch stark, aber auch gleich einfach zu bedienen ist.
Ja, ja, ja.
Und das ist immer eine sehr wichtige Balance dort. Mhm. Weil ich meine, kannst du Kunden alle Funktionen geben, mhm, und dann wird es aber nicht übersichtlich sein. Oder du gibst nur 5 Funktionen und dann ist es relativ einfach zum Brauchen, aber er hat nur 5 Funktionen.
Ja,
und
ja,
geworden und das optimale Produkt ist irgendwo in der Mitte.
Ja.
Und das habe ich auch immer schon gefunden mit Typo 3. Viele Leute haben Typo 3 nicht so wirklich gefallen, weil es ist zu mächtig war. Du kannst alles damit machen.
Mhm.
Und darum war es auch nicht einfach zu bedienen gewesen.
Ja.
Und
ja,
etwas wie Joomla oder Drupal ist relativ einfach, vor allem WordPress auch, ist relativ einfach, aber ist bei weitem nicht so mächtig wie Typo 3.
Ja.
Und
also nicht von Haus aus sicher. Also
ja, nicht von Haus aus, ja, genau. Ja. Ja. Du kannst natürlich Erweiterungen drüber geben und so weiter. Mhm. Aber ja, das ist immer so eine der grössten Challenges gewesen dort, was man genau zur Verfügung stellen kann, ohne den Benutzer zu überfordern.
Ja, aber
und,
ja, das klingt sehr spannend, ja. Also wirklich sehr spannend. Ja. Natürlich halt auch wahrscheinlich auch zu schauen, wie sich Zahlen so entwickeln, wie es performt. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas recht cooles ist.
Auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt für nächstes Jahr haben wir ein Projekt, um auf das Ganze aufzubauen und mit Machine Learning, mhm, sich die Offerte durch sich eigentlich dann selber entwickeln.
Okay.
Das ist das Endgoal.
Cool,
dass wir das Testing-Framework haben, aber dass wir eigentlich einen Algorithmus haben, der lehrt von vergangenen Tests, mhm, was könnte funktionieren, was nicht funktioniert und dann automatisch dort die Testresult umsetzen. Mhm. Dass wir, wenn wir ein neues Produkt haben, können wir den Algorithmus dort reinhauen, ja, und in 2-3 Monaten hat der optimal Flow erfunden, mhm, und testet und realisiert und bestätigt.
Ja.
Und das wird probably ein sehr interessantes Projekt für nächstes Jahr.
Das klingt sehr gut, ja. Also, das klingt sehr gut, das, was bisher schon gemacht wurde, ist, und sehr spannend, dass der sicher nicht langweilig wird, ja. Ja,
auf jeden Fall nicht.
Wenn es für dich okay ist, würde ich sagen, wir gumpen langsam so ein bisschen ins Cooldown rein, wo wir kurz rasch so ein bisschen Work-Life bei dir anschauen. Ja, eben, Work-Life ist das Stichwort gewesen. Wie wichtig ist das für dich, beziehungsweise was verstehst du darunter?
Ja, ich habe erst gerade letztens in einem Artikel etwas gelesen, «When did working from home become living at work?» ja. Und das ist auch ein relativ guter Stichwort dort gewesen auch. Work-Life-Balance ist für mich ganz wichtig, weil vor allem auch von daheim aus arbeiten ist es ganz einfach, eigentlich immer online zu sein, ja. Hast Slack auf dem Nattel und immer die ganze Zeit Messages am Checken und so weiter. Ja. Und von dem her versuche ich immer eigentlich, wenn ich mich abgemeldet habe, bin ich abgemeldet. Mhm. Natürlich, wenn der Firmengründer mir anläutet, dann werde ich auch den, an den Computer gehen, aber grundsätzlich versuche ich das so strikt wie möglich zu trennen, wo auch immer möglich, weil ich finde das auch ganz wichtig, dass man da eine Trennung hat, vor allem auch wenn du von daheim aus arbeitest. Ja, ja. Weil sonst ist das ganz einfach, das Leben nur noch vom Arbeiten her zu sehen.
Ja.
Weil du bist immer im gleichen Raum, machst jeden Tag, arbeitest nur von morgen früh bis abends spät. Und wenn du nicht einmal mehr unter die Leute kommst und nicht einmal mehr im Zug bist oder so, dann ist das ganz einfach in das hineinzugehen, wo du auch relativ gleich oder relativ schnell mal in ein Loch kannst gehen. Und dann finde ich es auch wichtig, dass wir da am Wochenende ich meine Arbeitsstation nicht anschauen. Habe ich alles zugemacht und so weiter. Und jetzt haben wir auch ein separates Büro und da werde ich auch wahrscheinlich nicht ins Büro reingehen am Wochenende, ja. Außer um ein Buch zu holen aus dem Bücherregal, ja. Wenn ich da mal Bücher rein tue.
Genau.
ja. Ja. Aber ja, definitiv ziemlich wichtig für mich.
Ja. Ja, und eben das, was du gesagt hast mit dem Büro, wenn man den Luxus hat, was ich auch daheim gehabt habe, was mega cool ist, wenn du aus dem Büro rausgehst, zutust, habe ich auch unter der Woche am gehabt, bin ich eigentlich nicht mehr zurückgegangen. Das war eigentlich so ein bisschen wirklich der Arbeitsraum gewesen. Und halt versuche ich nie anders zu arbeiten, weil eben, um das wirklich so strikt zu trennen, ist am Anfang, kommt das ein bisschen komisch vor. Ich denke, so muss ich mich jetzt da selber erziehen. Aber es tut einem und der Psyche, glaube ich, wirklich gut, wenn man das ein bisschen trennen kann.
Auf jeden Fall, ja. Darum finde ich es auch wichtig, dass ich einen Arbeitslaptop habe und einen Arbeitscomputer und einen persönlichen Computer.
Ja.
Also ich würde nie wählen, von meinem persönlichen Computer aus arbeiten, vor mehreren Gründen.
Ja.
Und das habe ich auch schon immer so gehandhabt, auch als ich in die USA gezögert bin und noch für die Webworker weiterhin gearbeitet habe.
Ja.
Habe ich eigentlich einen Arbeitslaptop verlangt, dass ich gewusst habe, der Laptop ist nur zum Arbeiten, nicht für persönliche Sachen. Und das hilft auch immer, das zu trennen.
Ja.
Es wird definitiv schwieriger mit so Sachen wie mit dem Nattel, dass etwas auf dem persönlichen Nattel ist.
Ja.
Nummern oder so, oder auch Google Hangouts ab und zu.
Ja.
Aber allgemein ist es, kannst immer so mit der Einstellung und so weiter das alles so machen, dass sich niemand wirklich stört, nachdem was du eigentlich nicht mehr solltest arbeiten.
Ja, ich arbeite zum Beispiel zwar auf dem gleichen Laptop, ich habe zwei Benutzerkonten, die komplett voneinander getrennt sind und nerven mich immer noch ein bisschen, dass Mobile-Anbieter da nicht bessere Profillösungen haben eigentlich und staunen eigentlich, dass das nicht der Punkt ist, der schon lange eigentlich da ist. Klar, es gibt gewisse Lösungen, aber die sind irgendwie ein bisschen hacky und irgendwie ein bisschen mühsam, aber ja, ich glaube, das wird auch noch kommen.
Ja, ich habe das Gefühl, eben Langzeit wird sich da alles über Apps bewegen, dass du zum Beispiel eben ein Firmen-WhatsApp-Konto hast und ein persönliches WhatsApp-Konto.
Ja.
Und allgemein habe ich auch das Gefühl, mit SMS und Telefonie, das wird in den nächsten 10, 15 Jahren, habe ich das Gefühl, wird das aussterben, weil Apps auch größtenteils haben mehr Optionen und jeder hat überall Internet über das Nattel heutzutage einen Weg. Ich meine auch, wie ich zum Beispiel mit meiner Familie und Freunden kommuniziere, ist über WhatsApp. Ja. Und ich habe eine Tante, die auf Kanada ausgewandert ist, vor etwa 30 Jahren, und sie hat damit immer müssen ins Dorf gehen, um ins Telefon wirklich in der Schweiz anrufen, und dann hat das irgendwie $3-4 gekostet in der Minute, und ja, glücklicherweise sind wir nicht mehr dort. Und ich habe das Gefühl, wenn sich das alles auf Apps über sich bewegt hat, also je länger sie mehr ist, auch mit allen Leuten oder mit vielen Leuten arbeiten von daheim aus, du läutest eigentlich nicht mehr an über das Telefon, sondern das ist über Zoom oder das ist über Google Hangouts und so weiter. Und es ist viel einfacher, dort so Grenzen zu setzen, weil eben, wie du gesagt hast, Mobilanbieter sind auch nicht sehr kooperativ.
Gut, du hast ja noch gesagt, eben, irgendwann gehst du aus dem Büro raus, Türen zu, willst die Arbeitsstation nicht mehr sehen. Was machst du so als Ausgleich?
Momentan Zeug verräumen. Allgemein, ja, klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber fahre gerne Velo, lese ein Buch. Momentan Game of Thrones, Kurs im Hintergrund.
Nein.
Ich bin Bücher am Lesen momentan, wo jeder irgendwie 1000 Seiten Schinken ist. Was aber relativ gut ist, kann ich empfehlen.
Okay.
Ja, allgemein auch so ein bisschen Fernsehen schauen und auch ein bisschen am Säckeln. Also ein paar, hoffentlich Ende nächstes Jahr Hauptmarathon. Meinst du am Säckeln? Mag ich mich noch erinnern, dass der Hugo auch am Marathon gesäckelt ist?
Ist auch bei den Networken gewesen, oder?
Das ist eigentlich so hauptsächlich so, was ich so ein bisschen mache.
Okay. Ja, also, eben, sagst du jetzt langweilig? Ich finde, da gibt's einige Anknüpfungspunkte, wo man muss sagen, ja, das ist doch cool, oder? Also, ich meine, ja. Hat sich so ein bisschen deine, wie soll ich sagen, ist es wieder so ein bisschen Klischee, Amerika, Schweiz oder Europa, Amerika, hat sich das ein bisschen geändert? Ja, vielleicht halt auch vom Alter her, was du da so freizeitmässig gemacht hast und was du in den USA machst, gibt es da irgendwie auch Unterschiede, oder ist das es bleibt, was man gerne gemacht hat?
Ja, gibt schon ein bisschen Unterschiede. Ja, ich glaube, eher altersmässig ist, dass ich nicht mehr so viel game, als ich in der Schweiz habe. Und ich vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit habe, und es ist ein bisschen mühsam. Sie sagen, musst du in das Büro und den Computer anlassen und so weiter. Und ja, hat auch ein bisschen andere Prioritäten mit der Frau und so weiter. Und von dem her hat sich das schon ein bisschen geändert. Allgemein mit Covid auch weniger Aktivitäten mit anderen Leuten zusammen, sondern eher Sachen, die du kannst alleine machen. Aber sonst, ja, allgemein hat sich nicht allzu viel geändert. Ich habe nicht plötzlich angefangen, Football zu spielen und so. Also, von dem her.
Aber natürlich hast du besseren Football bei dir in der Nähe, zum Beispiel. Das hat sich vielleicht verändert, um es zu schauen, oder?
Ja. Nein. Vor allem auch Baseball, was ich relativ interessant finde. Ab und zu Dodgers schauen, da jetzt in LA momentan lokal, das ist immer noch relativ interessant. Und aber sonst, grundsätzlich sind es auch ein bisschen andere Sportarten und so weiter. Und ein bisschen andere kulturelle Events, wollte ich auch sagen. Zum Beispiel, ich bin an viele Konzerte gegangen in der Schweiz oder auch in anderen Ländern von Europa. Ich glaube, du magst dich noch erinnern, dass ich ab und zu auf Holland gegangen bin. Für eine Party übers Wochenende und so weiter. War jetzt halt eher schlecht. Aber grundsätzlich nicht viel anders,
Okay, ja, cool. Wir haben es kurz vorher schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Eine von meinen letzten Fragen ist eigentlich immer, hast du eine Empfehlung im Medienbereich, so Musik, Podcast, Bücher, Serien, wo du kannst sagen, das müssen andere Leute auch kennenlernen?
Muss ich mir überlegen mit Podcasts. Ich kann mich irgendwie nicht so recht daran gewöhnen, auch vor allem, wenn ich hauptsächlich immer in Meetings bin, dass ich nicht so wirklich mit etwas im Hintergrund hören kann, mit Musik oder so.
Verständlich.
Aber jetzt würde ich definitiv in deinen Podcast noch ein bisschen mehr reinlassen.
Nur deine Episoden natürlich.
Medienbereich, ich würde allen Dune empfehlen. Einen ganz guten
Film.
Der neue. Der alte war ein bisschen komisch. Der neue Mann ist schon ein bisschen besser.
Okay.
Und büchermässig versuche ich momentan so ein paar Klassiker zu lesen. Dune ist eben auch einer von denen, gesehen habe, dass ein neuer Film gegeben. Ja, man versucht zu lesen. Ist ein bisschen schwierig zum durchhören. Ist nicht das einfachste lesende Buch. Aber Game of Thrones kann ich empfehlen als Buchserie. Ist besser als Joe.
Okay.
Ja. Aber ja, Riesenschinken. Über 1000 Seiten jedes Buch.
Okay, ja. Ja. Also da hat man sicher etwas zu. Das ist eine gute Empfehlung. Da sind die Leute ausgelastet.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und meine letzte Frage ist eigentlich immer die gleiche. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Das Einfachste ist definitiv LinkedIn.
Ja.
Bin ich immer ein bisschen am checken jeden Tag. Und auch sonst Telefon und so weiter über sie geht auch nicht so gut. Ja. Von dem her LinkedIn ist definitiv der einfachste Weg. Ja.
Das ist doch gut. Würde ich noch in die Show Notes rein tun, wenn irgendjemand denkt, du schau, wie ist es zum Beispiel in die USA auszuwandern oder sagt, ah, das hat jetzt spannend dort, dass ich vielleicht, wenn in die Schweiz oder nach Europa komme, vielleicht auf dich zukomme. Mal?
Ja, das sind definitiv ein paar andere Geschichten auch für dich. Nicht so wirklich im Businessbereich, aber definitiv auch interessant, ja.
Ja, super. Ja. Ja, an dieser Stelle schon mal ein grosses Danke für deine Zeit. Super haben wir das hinbekommen, trotz ein bisschen Zeitverschiebung. Und es hat mich wieder mal mega gefreut, mit dir zu reden.
Ja, merci gleichfalls. Hoffentlich braucht es nicht wieder 5-6 Jahre, bis wir wieder miteinander reden.
Ich hoffe es doch.
Ein bisschen weniger bis dann. Ja.
Wäre doch schön.
Und ich erwarte deine Einladung zu einem Fußball-Podcast.
sehr gut.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen etwas daraus mitnehmen. Die nächste Sendung wird in 2 Wochen erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonnierst du uns am besten auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen und dort, wo es geht, kannst du vielleicht noch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auch sehr. Danke vielmals und bis bald.